Ja, ich habe sehr gern zugesagt, als der Marco mich angefragt hat für diese Predigt. Und dann habe ich mir einen Predigttext angeguckt. Dann ist die Freude doch ein bisschen geschrumpft. 1. Mose 5, da mit meiner Frau drüber gesprochen. Und sie sagt, wer sucht so einen verrückten Text aus? Natürlich hat sie gewusst, dass ich das gemacht habe mit dem Klaus Ehrenfeuchter vom LGV zusammen. Nur als wir diese Texte zusammengestellt haben, da wusste noch keiner was von Corona. Da hatten wir überlegt, wie kriegen wir das hin, dass mal so ein bisschen im Zusammenhang dann auch die Urgeschichte gesehen wird. Da hat noch keiner davon gewusst, von dem, dass eine Olympiade abgesagt wird, dass viel Arbeitslosigkeit ist, dass viel Unsicherheit ist und dass die zweite Welle vielleicht gerade vor der Tür steht, und all diese Sachen hatten wir nicht auf dem Schirm. Und dann so ein Text, ich lese mal ein paar Verse draus. Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, das sein ganzes Alter war 912 Jahre und starb. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan und lebte danach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, das sein ganzes Alter war 905 Jahre und starb. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalalel und lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, das sein ganzes Alter war 910 Jahre und starb. Oder da überlegst du dann schon ein bisschen, ob du mit dem richtigen Fuß aufgestanden bist. Ich habe mir vorgenommen, ich suche in diesem Text das, was mir Trost gibt für heute. Trost gibt für unsere Zeit, in der wir jetzt leben. Und interessanterweise gab es da viel, viel mehr, als ich gedacht habe. Und wenn Sie wollen, dann gucken wir das einfach ein bisschen miteinander an. Wir müssen ein bisschen anknüpfen, Schöpfungsgeschichte. Wird er so schön berichtet, Gott macht was Perfektes. Und er guckt dann nochmal alles an und dann sagt er, und es war sehr gut. Sehr gut von Gott her, das ist viel, viel mehr als Testurteil bei Stiftung Warentest, sehr gut. Sehr gut, das ist alle Daumen oben. Es ist richtig, richtig gut. Aber dann kommt diese Tragik, dass es eben nicht gut bleibt. Sündenfall nennen wir das. Und dann wird plötzlich deutlich, die Schöpfungsgeschichte, die so toll war, ist dann doch keine Bilderbuchgeschichte, wenn man die Menschheitsgeschichte anguckt. Da ist diese große Tragik, dass der Knacks reinkam, der Sünde, und plötzlich ein unüberwindlicher Riss da war zwischen Gott und Mensch. Adam und Eva, die hatten das erlebt. Also, wenn ihr so einen Stammbaum mal für euch machen wollt, dann sieht's vielleicht auch so aus, dass da die ganzen Namen untereinander sind, wer dann alles dazukommt. Adam und Eva hatten zwei Namen, Kain und Abel. Die eine Linie ist durch den Mord gar nicht ausgereift und die andere Linie, die war regelrecht verdorben. Und jetzt, und das ist das Besondere, jetzt schenkt Gott einen Neuanfang. Das ist unser erster Punkt. Also Ruben, für alle, die zwischendrin mal ein bisschen Nickerchen machen, immer wenn der Ruben aufsteht, kommt ein neuer Punkt, dann ist wieder gut, wenn man hinguckt. Also, jetzt gab's Neuanfang. Gott schafft einen Neuanfang. Und da heißt dann in diesem Bibeltext, das ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, zur Zeit, dass sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich nach seinem Bilde, und nannte ihn Seth. Ihm gleich nach seinem Bilde, gell? Das war so ein ganz typischer, wo man gesagt hat, ganz der Vater. Ganz der Vater. Aber das ist nur der eine Punkt davon. Der andere Punkt ist, dass dieser Seth was von der Ebenbildlichkeit Gottes weitergegeben hat. Wenn wir jetzt nicht Corona hätten, dann hätte ich gern einen Spiegel durch die Reihen gegeben. Dass jeder sich während dem Gottesdienst kurz mal anguckt und sich bewusst macht, ups, so sieht einer aus, der Gottes Ebenbild ist. So sieht einer aus, der von Gott gemacht, von Gott erdacht und von Gott geliebt ist. Das ist doch der Hammer. Also jetzt müsst ihr es euch einfach nur so vorstellen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist eine alte Sache, Gott schenkt einen Neuanfang. Aber das ist nicht so. Sondern das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Gott schenkt immer wieder neu einen Neuanfang. Also hier mit diesem Sohn, der geboren worden ist. Kurze Zeit später durch Noah, Gott schenkt einen Neuanfang. Und später dann mit Abraham und Sarah. Und später mit dem Jakob, als er davongelaufen ist. Und Gott knüpft wieder an. Und wenn ihr wollt, geht dem mal nach in der Bibel. Es ist so spannend im Alten Testament, aber dann auch im Neuen Testament. Gott schenkt einen Neuanfang, dem Zachäus, gell? Den holt er vom Baum oben runter. Und der Petrus, als der davonläuft, verzweifelt über sich selber, dann knüpft er wieder bei ihm an und schenkt einen Neuanfang. Das ist ein Kennzeichen Gottes und zum Glück auch heute aktuell. Das freut mich so bei diesem Bibeltext, gell? Dass das nicht nur so eine alte Geschichte ist, sondern dass es hochaktuell ist. Gott schenkt einen Neuanfang auch heute. Der zweite Aspekt, Gott kann man anrufen oder mit Gott kann man in Verbindung treten. Das Interessante ist ja, am Anfang ist gar nicht das Rufen des Menschen nach Gott. Am Anfang ist das Rufen Gottes nach Menschen. Der Mensch ist davongelaufen und dann macht sich Gott auf die Spur des Menschen und sagt, Adam, wo bist du? Also Gott will den Kontakt zu dem, der ihm davongelaufen ist. Aber dann heißt es in diesem Text oder direkt vor unserem Text, Adam erkannte abermals seine Frau, sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ich habe überlegt, warum eigentlich nicht früher? Waren sie zu stolz? Oder hatten sie gedacht, Gott hört sowieso nicht mehr auf uns? Aber eins ist klar, wenn Gott einen Neuanfang schenkt, dann ist es die Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wenn Gott einen Neuanfang schenkt, ist die Möglichkeit da, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und das ist ja faszinierend, gell? Ohne Zeittakt, wir haben nie die falsche Nummer, wenn wir nach Gott rufen. Es braucht kein Handy und es gibt sowas wie eine kostenlose Flatrate. Immer zu jeder Zeit ist er erreichbar. Nun ist gar nicht überliefert, worüber die Menschen damals mit Gott gesprochen hatten. Das fand ich so spannend. Haben sie ihm ihre Sorgen gesagt? Haben sie ihre Fragen gesagt? Was auch immer. Aber sie fingen an, den Herrn anzurufen. Ich finde, wir haben es noch viel, viel besser als die damals. Klar, wir wissen, wir dürfen den Herrn anrufen. Aber das Besondere ist, dass da gleich noch die Zielvorgabe gegeben ist. Da heißt im Römerbrief, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Also Gott gibt die Möglichkeit zum Neuanfang, dass wir ihn anrufen, um gerettet zu werden, um heil zu werden, um wieder in Ordnung zu kommen mit ihm. Und das Wichtigste ist nur, dass wir nicht lang warten. Viele von euch kennen wahrscheinlich diesen alten Spiritual Amazing Grace, also dieses große Staunen über die Gnade Gottes. Und da ist in einem der Verse, und ich darf zu ihm gehen, wenn mir etwas fehlt, und darf nehmen vom Reichtum des Herrn. Hey, und das gilt jetzt. Versteht ihr? Das gilt jetzt für uns. Ich darf zu ihm gehen, wenn mir etwas fehlt, und darf nehmen vom Reichtum des Herrn. Der dritte Aspekt, dein Leben ist viel mehr als ein Strich zwischen zwei Zahlen. Dein Leben ist viel mehr als ein Strich zwischen zwei Zahlen. Wenn ihr den Bibeltext anguckt, findet ihr so ein Grundraster. Also der XY war so und so alt, als sein Stammhalter geboren worden ist. Danach lebte er noch so und so viele Jahre und zeugte noch andere Kinder und insgesamt war er so und so alt. Das zieht sich durch diese ganzen 7 Geschlechtsregister, die da aufgeführt sind. Der älteste Mann, 969 Jahre, gell, das ist der Hammer. Der jüngste war 365. Muss ich mal fragen, wer von euch wird gern 969 schlagen? Niemand? Ja, verstehe ich auch. In Wikipedia heißt, manche bibeltreue Christen, darunter zum Beispiel Evangelikale oder Zeugen Jehovas, nehmen die hohen Altersangaben der Bibel wörtlich. Ich auch. Das stimmt. Ich auch. Und zwar, weil ich weiß, dass da ja noch was hinterherkommt. In 1. Mose 6, da heißt, dass Gott diese große Zeit, die am Anfang da war, eingeschränkt hat. Eingeschränkt hat auf 120 Jahre. 120 Jahre. Und jetzt ist das Spannende, der älteste Mensch, der anerkanntermaßen den es gibt, der ist gerade so alt. 124 Jahre, eine Französin. Es gibt zwar manche, wo man sagt, die sind älter, einer mit 145 Jahren, aber da gibt es keine richtigen Belege dafür. Also das, was jetzt als der älteste Mensch gilt, ist etwa 125 Jahre alt. Interessanterweise, Forscher in Amerika sind dem nachgegangen, haben aus 40 Ländern die Daten zusammengetragen und haben festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch jemals älter als 125 Jahre wird, ist extrem gering. So haben sie es beschrieben in Nature. Fand ich spannend, aber ist ja nur so eine Nebensache. Überlegt, warum macht man überhaupt so Stammbäume? So Biografien. Wozu das? Einer unserer württembergischen Bischöfe, der hat es mal ganz toll formuliert. Er hat gesagt, Geschichte ist nicht nur Geschehenes, sondern Geschichtetes. Also der Boden, auf dem wir stehen und bauen. Geschichte ist nicht nur Geschehenes, sondern Geschichtetes. Also so ganz viele Schichten, die übereinander sind und wir können feststellen, okay, und das alles, auf dem ruht letztendlich mein Leben. Deswegen sowas. Wir haben in der Familie einen Stammbaum, wer reingucken will, kann nachher mal reingucken, etwa 300 Jahre. 300 Jahre, keine Verbindung zum Königshaus. Habe ich mir immer früher gewünscht. Da sind ein paar nach Amerika ausgewandert, aber keiner davon ist Millionär geworden und hätte noch ein Erbe zu vergeben. Leider. Es gab viele uneheliche Kinder. Das wusste ich davor auch nicht. Und das muss ich euch zeigen, habe extra nochmal kopiert. Und einer war Musketier auf der Burg Hohenzollern. Also, das ist mein ganzer Stolz. Ob der so mutig war, wie ich mir denke, weiß ich ja nicht. Gell? Aber wir haben es schwarz auf weiß. Also das war so. Also das ist meine Geschichte. Und ich habe jetzt gedacht, ich tue jetzt mal meine eigene Geschichte einfach in diese biblischen Reihenfolgen rein und würde euch Mut machen, das vielleicht für euch selber auch mal zu probieren. Wird dann so heißen. Und Ernst, also es war mein Vater, Ernst war 32 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Fritz. Er lebte danach 61 Jahre, zeugte einen weiteren Sohn und eine Tochter, das sein ganzes Alter war 93 Jahre und er starb. So wäre es jetzt. Aber mal ehrlich, 93 Jahre gegenüber 930 vom Adam. Und dann natürlich auch die Frage, ist das alles, was erwähnenswert ist von so einem Leben? Das erzähle ich euch jetzt einfach so ein bisschen. Mein Vater, in ärmlichen Verhältnissen geboren, und dann kam der Krieg und als Kriegsfreiwilliger wollte er Karriere machen. Sein Traum war, Ritterkreuzträger werden und dann in das Dorf zurückkommen als jemand, der geachtet ist. Also war gar nicht so einfach und deswegen, weil er den Eindruck hatte, bei der Einheit, wo er war, da funktioniert das nicht. Dann hat er um Versetzung geboten zum Fallschirmspringer-Staffel. Immer mit der Torschlusspanung, er könnte was verpassen. Dann hat es auch nicht funktioniert. Dann hat er sich zu dem sagenumwogenen Ein-Mann-Torpedos gemeldet. Also ein kleines Flugzeug, ein Mensch drin und der fliegt irgendwo rein und zerstört alles. Hat auch nicht funktioniert. Dann war in Griechenland, Albanien, Jugoslawien, Tschechoslowakei, Norwegen und in Russland war dann letzte Station. Kriegsgefangenschaft 48 kam heim. Und nach dem Grauen des Krieges, hat er es erzählt, war so viel Nachholbedarf da. Er wollte das Leben haben. Und er hat es versucht rauszupressen, wo es nur ging. Und dann war er wieder mal am Stammtisch. Und da war, wie das damals so üblich war, war eine Evangelisation im Nebensaal. Und da hat er zugehört, was der da gepredigt hat. Und irgendwann hat Gott sein Leben berührt. Vor allen Dingen, als da einer gesagt hat, dass man den Ballast seines Lebens loswerden kann. Das, was sich angehäuft hat, das, was ihm Not gemacht hat, diese dunklen Stellen, gerade in diesem ganzen Kriegsgeschehen, dass man das loswerden kann. Und dann hat er sein Leben Jesus anvertraut. Und das hat sein Leben total verändert. Er hat geheiratet, meine Mutter, glücklich. Und dann kam Lungenkrankheit, Folge vom Krieg. Ich habe meinen Vater in den ersten Jahren nur von Heilstätten her eigentlich gekannt. Und dann hat er malen gelernt. In der Heilstätte. Ganz vielen Häusern hängen Bilder von ihm. Bei uns, wenn er uns mal besucht, können wir, ich glaube, 10 oder, ich weiß nicht, oder? Wahrscheinlich um die 10 rum zeigen, die er alle gemacht hat. Und dann ist meine Mutter gestorben mit 41. Und sie hat ihm noch gesagt, wen er wieder heiraten soll. Weil sie gedacht hat, das macht er sonst nicht. Und er kommt nicht allein zurecht. Die Kinder sind noch klein, das hat keinen Wert. Und dann hat er das Wunder erlebt, dass er gesund geworden ist. Es war für das Gesundheitsamt was ganz Neues, dass sich einer gemeldet hat. Gott hat mich wieder gesund gemacht, jetzt will ich wieder arbeiten. Also aus diesem Krankenstand, Rentenstand rauskommen. Und dann ist er Mesner geworden bei uns in die Kirche im Ruhestand. Und von seinen Blumensträußen schwärmen die Leute heute noch. Aber bei seiner Beerdigung hat der Pfarrer gesagt, und gucken Sie, dieses große Leben ist jetzt zusammengeschrumpft auf einen Bindestrich. Gehen Sie über den Friedhof, dann sehen Sie es. Zwei Zahlen und dazwischen ein Bindestrich. Und das sind 93 Leben. Und ich habe jetzt nur ein bisschen was angetippt von seinem Leben. Und da ist mir es wichtig geworden, dein Leben ist Gott wichtig. Der vierte Aspekt. Dein Leben ist Gott wichtig. Es ist nicht nur ein Strich zwischen zwei Zahlen, sondern dein Leben ist Gott wichtig. Und das kann ich jetzt nur antippen, dass ich mit meiner Predigt auch fertig werde. Dein Leben ist Gott wichtig. Ich würde euch einfach Mut machen, dem ein bisschen nachzugehen. Guck mal, da ist die Hagar, die Magd. Der Sarah läuft davon, weil sie Gnatsch hat mit ihrer Herrin, läuft in die Wüste und dort in der Wüste, als sie wirklich ganz am Ende ist, da stellt sie dann fest, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Also mein Leben ist dir wichtig, auch wenn ich in der Wüstensituation drin bin. Oder der König von Juda, der Hiskia, todunglücklich, weil ihm die Todesnachricht gebracht worden ist über sein Leben. Und dann heißt, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Versteht ihr? Du bist Gott wichtig. Im Psalm bringt es einer noch mal ganz auf den Punkt. Und der sagt dann, zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinem Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Weiß ich nicht, wann du zuletzt geweint hast. Worüber? Aber für mich ist es schon ein tröstlicher Gedanke, zu wissen, mein Leben ist Gott so wichtig, dass er sogar die Tränen zählt. Ihm muss ich nichts vormachen, er weiß, wie es um mich steht. Psalm 139 ist es super toll zusammengefasst. Da heißt es dann, deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. So ist es. Dein Leben ist Gott wichtig. alles. Und der fünfte Punkt, dein Name ist Gott bekannt. Ruben, sorry, du musst jetzt ein bisschen, aber zweimal noch, also da haben wir es. Dein Name ist Gott wichtig. Namen sind interessant. Wenn Sie in Ihren Stammbaum reingucken, also ich habe es bei unserem gemerkt, ist das Spannende, da sind ja viele Kinder geboren worden und viele sind auch gleich wieder gestorben. Und interessanterweise, manchmal war es so, das fünfte oder sechste Kind hat dann wieder den Namen gekriegt von einem, der schon mal gestorben war. Deswegen sind die Stammbäume oft so unübersichtlich. Und wenn Sie in den Bibeltext reingucken und die Stammbäume vergleichen, in 1. Mose 4 und 1. Mose 5, dann wird deutlich, okay, da gibt es auch Namen, die doppeln sich. Der Henoch und der Lamech. Aber die darf man nicht verwechseln. Sind ganz, ganz unterschiedliche Lebensgeschichten. Nicht jeder Namensträger ist gleich wie der andere. Das leuchtet uns ja auch ein. Aber was mir wichtig ist, der Name ist für uns Menschen unendlich wichtig. Der Name macht uns erst zu einem jemand. Ohne den Namen bleiben wir ein Niemand. Das ist so, gell? Sonst kann man niemand rufen, wenn man den Namen nicht hat. Und das Tolle ist, Gott gibt dem Menschen gleich am Anfang den Namen. Adam und die Eva, Mensch und Menschin, könnte man es übersetzen, ist hier in diesem Bibeltext nochmal aufgenommen. Und Gott fragt nach dem Menschen mit seinem Namen, Adam, wo bist du? Und jetzt dürfen wir Namen geben. Ich weiß nicht, wer von euch, wer gerade einen Namen sucht für einen Junge. Das ist ja immer spannend, gell? Junges Ehepaar, wenn man dann wieder Namen sucht. Wir haben unseren Japanern geholfen, die wollten so einen Gleichklang haben. Elia, Malea und jetzt kam noch mal einer. Und jetzt soll dieses Gleichklang drin sein. Jetzt ist er der Hosea geworden, also stimmt ja auch. Aber ich glaube, viel mehr würden wir jetzt nicht mehr so zusammenkriegen. Gucken Sie mal in den Bibeltext rein, da finden Sie interessante Namen. Seth, Enosh, Mahalalei, das ist so einer, wo man die Zunge zerbricht, gell? Aber toll, der heißt Lob Gottes oder der Herr sei gelobt. Also wie wenn bei uns einer Gottlob heißt. Das ist Mahalalel. Oder Noah. Noah, da ist auch gesagt, was die sich gedacht haben, weil sie ihm den Namen gegeben haben. Namen, Noah, das heißt Trost und Ruhe. Und sie haben ihm den Namen gegeben, weil sie gehofft haben, dass es jetzt endlich ein bisschen Erquickung gibt in diesem harten Leben. Übrigens, also wenn ihr Noah nehmt, seid ihr zurzeit ganz in. Noah war 2019 der beliebteste Jungennamen überhaupt. Spannend, oder? So ein alter biblischer Name kommt da plötzlich nochmal ran. Aber es kommt nicht darauf an, wie schön unser Name ist, wie der in der Beliebtheitsskala ist, wie bekannt unser Name ist. Das Eigentliche, worauf es ankommt, ist, dass Gott uns beim Namen ruft. Jesaja 43. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Jetzt wäre es so wichtig, dass du deinen Namen jetzt gerade hörst. Weil Gott ruft deinen Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gegen die Bedeutungslosigkeit eines unpersönlichen Schicksals ruft Gott uns beim Namen und macht unser Leben so wichtig. Der sechste Punkt, noch schnell. Dein Name ist für die Ewigkeit gemacht. Dein Name, dein Leben ist für die Ewigkeit gemacht. Egal, ob Methusalem mit 969 Jahren, mein Vater mit 93 Jahren oder meine Mutter mit nur 41 Jahren. Ganz unabhängig davon ist die Frage, war es das jetzt? Also war es das jetzt, dieser eine Strich zwischen zwei Zahlen? Und da ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Nein, das ist nur die irdische Wirklichkeit. Die ist da. Die irdische Wirklichkeit ist dieser Strich zwischen zwei Zahlen. Aber die Wirklichkeit Gottes ist eine ganz andere. Jesus ist für uns gestorben und nicht nur das, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt und jetzt gibt es eine Perspektive für die Ewigkeit. Also nicht nur beschränkt mit dieser zweiten Zahl. Und das ist so wichtig, dass wir das uns vor Augen halten. Wir haben eine ganze Ewigkeit vor uns. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was gehört habt oder gelesen habt von dem Dr. Lütz, Theologe und Psychiater, Chefarzt einer Klinik, Manfred Lütz. Wenn ihr was von dem zu lesen kriegt, müsst ihr unbedingt gucken. Der ist sowas von spannend, wie der Zusammenhänge aufbringt. Und er sagt, es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig. Die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Und dann sagt er, jetzt ist die Gefahr bei uns heute, dass wir eine Gesundheitsreligion haben. Dass wir die Gesundheit anbeten und die Ewigkeit aus dem Blick verlieren. Und er sagt, die Leute im Mittelalter, die hatten viel mehr Leben. Wo ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, hey, das stimmt doch nicht, oder? Sind viel weniger Jahre alt geworden als wir. Aber er hat gesagt, nee, die hatten ihr beschränktes Leben, aber wussten immer noch, sie hatten eine ganze Ewigkeit noch vor sich. Also sie müssen nicht alles in dieses eine kleine Leben reindrücken, sondern man kann ganz getrost leben, bewusst leben. Jetzt dieser Tag, der ist einmalig, der kommt nie mehr zurück. Wahrscheinlich würden wir anders unser Leben genießen, wenn wir wirklich glauben würden, dass alles, was wir erleben, jetzt einmalig ist. Wahrscheinlich würden wir es anders leben. Leute, die eine Diagnose bekommen haben, nur noch ein halbes Jahr oder so, die fangen an, umzudenken. Da ist jeder Tag doch kostbar. Das ist gut. Aber dann eben diesen Blick nicht verlieren für die Ewigkeit. Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. So heißt ein neueres Lied. Manche Älteren von Ihnen kennen das vielleicht noch anders. Ewigkeit, du Schöne. Und wie der Liederdichter dann sagt, ja, das Eigentliche ist nicht in dieser Zeit. Diese Zeit, ja, genießen mit Gott. Aber das Wissen, eine ganze Ewigkeit liegt noch vor mir. Und der letzte Punkt noch ganz schnell. Du darfst mit Gott unterwegs sein. Du darfst mit Gott unterwegs sein. Da geht es jetzt um Henoch. Da heißt, Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah und Henoch wandelte mit Gott. Nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, war nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Eine ganz besondere Geschichte, wenn Sie dem mal ein bisschen nachgehen wollen, im Judasbrief sind noch Sachen ausgesagt, die kann der Judas eigentlich nur prophetisch mitbekommen haben. Ganz, ganz spannende Sachen, was diesen Henoch ausgemacht hat. Aber das lassen wir jetzt. Er lebte mit Gott, heißt da. Er lebte mit Gott. Und das wünsche ich, dass das die Überschrift über dein und über mein Leben ist. Er oder sie lebte mit Gott. Mit Gott leben, das heißt ja nicht nur so ein paar fromme Stunden haben. Mit Gott leben, das heißt ja vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen, in Verbindung mit Gott sein. Und nachts erst recht, in dem Wissen, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Und das jeden Tag. An Arbeitstagen und an Sonntagen. In der Freizeit. Und in der Arbeitszeit, in guten und schweren Tagen, das, was wir vorher gesungen haben, wohin sollten wir gehen? Das zu erleben, oder, wenn Sie es anders wollen, mit Psalm 23, zu erleben, dass er mitgeht und dabei ist, wenn der Tisch gedeckt ist im Angesicht der Feinde, aber dass er auch mitgeht durch das Tal der Todesschatten und dass er nicht loslässt. Ich bin so unheimlich froh, egal wo wir hinkommen. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo der Gott, dem ich gehöre, nicht schon wäre. Doch das tröstet mich. Es gibt keine Lage, in der mich der Gott, dem ich gehöre, nicht verstehen würde. Und ehrlich, es gibt manchmal Situationen, da verstehe ich mich selber nicht. Aber zu wissen, es gibt keine Lage, wo er mich nicht verstehen würde. Und es gibt keine Situation, in der er mich allein lässt. Jetzt haben wir es nochmal vor uns. Für mich ganz persönlich, wirklich ganz viel Trost. Gott schenkt Neuanfang. Davon lebt mein Leben. Gott kann man anrufen. Mit Gott kann man in Verbindung treten. Doch, dein Leben ist viel mehr als der Strich zwischen zwei Zahlen. Weil dein Leben Gott wichtig ist. Und weil er dich beim Namen nennt. Und weil dein Leben für die Ewigkeit gemacht ist. Und jetzt bleibt's. Du darfst mit Gott unterwegs sein. Ich möchte gerne noch beten. Jesus Christus, wir ehren dich und beten dich an. Vielen Dank für alles, was du uns durch dein Wort vermittelst, wo du Stärkung gibst, Horizonterweiterung und wo wir einen Blick gewinnen für das, worauf es ankommt. Danke, dass wir in dieser spannenden und umgetriebenen Zeit dich kennen dürfen. Den Gott, der Worte ewigen Lebens hat. Wir brauchen es so nötig, guter Herr. Jetzt bitten wir dich am Ende dieses Gottesdienstes, segne uns und lass uns dann auch ein Segen für andere sein. Amen.